Willkommen zu diesem Vortrag Anatomie eines Malware-Droppers. Und damit geht dann der Vortrag auch gleich los.
Genau. Wenn ich irgendwie undeutlich rede oder irgendwie zu langsam oder zu schnell, einfach Bescheid sagen. Auch wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne schon während des Vortrags sagen. Ansonsten diskutieren wir einfach so, wie Bedarf ist, am Ende ein bisschen. Heute geht es ein bisschen darum, mit diesem hübschen Buzzword beladenen Titel Anatomie eines Malware-Droppers, wie Malware zum Beispiel verteilt werden kann und wie das zum Beispiel auch in Unternehmen, Institutionen, was auch immer eindringen kann. Alternativtitel ist Analyse einer Office-Malware, das ist nämlich der Fokus heute, und zwar Microsoft Office-Dateien / LibreOffice-Dateien, und wie das sich genau dann manifestiert, sehen wir dann gleich. Ein paar Worte zu mir. Ich bin Jan Lange, ich komme aus Stuttgart oder ich wohne in Stuttgart und ich arbeite für die Allianz und parallel studiere ich an der Hochschule Aalen. Das heißt, ich arbeite bei der Allianz in Teilzeit, habe da dual ein Bachelorstudium gemacht und mache seit März in der Hochschule Aalen meinen Master in Informatik, Schwerpunkt IT-Sicherheit, aber bin parallel immer noch bei der Allianz beschäftigt und zwar in der technischen Informationssicherheit, was konkret heißt, dass ich mich mit dem Vulnerability Management der Allianz beschäftige, wobei es darum geht, was uns kaputt machen kann, also ein bisschen so prophylaktisch zu schauen, was haben wir für Schwachstellen, welchen Status haben die, was muss noch behoben werden, was muss wann behoben werden. Aber es geht auch zum Beispiel darum, wenn irgendwelche Meldungen über Heise reinkommen oder was auch immer, was wirklich konkret für unsere Infrastruktur, unsere Umwelt wichtig ist oder was nicht. Gleichzeitig auch ein bisschen Incident Response. Weiß nicht, wer kennt denn den Begriff, ich weiß es nicht, auch wenn der, genau, also ein paar kennen den. Einfach nur darum, was versucht uns gerade kaputt zu machen, was passiert gerade, was für aktuelle Vorgänge, Sicherheitsvorfälle finden statt, wie können wir dagegen vorgehen, was für ein Risiko stellen die da, ist es jetzt irgendwie ein random Typ, der einen MMAP-Scan von draußen macht oder ist es wirklich was Konkretes, was schon im Netzwerk drin ist und auch da weitergehende Analysen von den Sachen, die von diesen Vorfällen übrig bleiben. Und eine dieser Analysen schauen wir uns heute mal an und zwar genau zu dem Office-Malware-Thema. Heißt zusammengefasst, ich mache ein bisschen so Blutzeug, also Blue Team, wer den Begriff kennt, das heißt die defensive Seite von Security, gucken, dass wir einigermaßen sicher sind, dass wir sicherer werden. Genau. Kommen wir mal zu unserem Topic heute. Und zwar, wir sind im Jahr 2019 und es gibt noch Office-Malware. So ein bisschen rhetorische Frage. Wenn man sich mal in letzter Zeit, in den letzten Monaten befasst hat mit Headlines auf Heise, auch auf großen Medien, also Spiegel, Forbes und so weiter, da kriegt man ziemlich viel Zeug mit. Also es gibt die Klassiker Eternal Blue, es gibt Sandbox Escaper, wer sie kennt, die immer schön Windows knackt, Heartbleed, also ein paar Sachen rein. Wir haben Schwachstellen insgesamt, die unsere gesamte Architektur teilweise in Frage stellen. PerfExchange, was es jemand kennt, hat die Mailing-Server, also den Microsoft Exchange, ziemlich nett geknackt. Die RDP-Lücke, die erst vor einem halben Monat oder so war. Oder zum Beispiel auch Schwachstellen in Bluetooth-Presentern, weil die Dinger ja schön einfach nur Tastaturen emulieren, kann man sich darauf schalten und hat dann direkt einen ferngesteuerten Rubber Ducky drauf. Bitte nicht machen, ich brauche den heute noch. Genau. Ein paar Headlines würde ich mal einfach durchgehen. Es ist extrem lustig, wenn man konkret nach diesen Headlines sucht, findet man wenig, aber wenn man einfach so den ganzen Tag über Zeiträume sowas monitort, dann sieht man es immer mal wieder. Man sieht auch diese Buzzwords jetzt wieder. Also wir haben die E-Mails, wir haben die Cyberattacken und wir haben vor allem Emotet. Das habe ich gerade eben schon erwähnt. Und was das konkreter ist, kommen wir gleich noch drauf. Als Eternal Blue rauskam vor ein paar Jahren, wurde es dann in WannaCry benutzt, wodurch ein paar Krankenhäuser in Großbritannien und so weiter komplett angegriffen wurden. Wir hatten die Angriffe auf den Bundestag vor ein paar Jahren. Das war, glaube ich, keine E-Mail-Malware, sondern ein Link, aber läuft das Gleiche hinaus. Und wir haben schon wieder unsere Cyberangriffe. Und was auch recht aktuell ist, also wo ich den Vortrag vorbereitet habe, war das am Tag davor. Bei Heise selber, in der Heise Mediengruppe, wurde genau diese Malware, die wir uns, oder wo wir uns einen Teil davon anschauen, wurde Heise von betroffen. Und dieser Artikel ist extrem cool, also den kann ich euch echt empfehlen zu lesen, weil die sehr granular beschreiben, wie deren Ausgangssituation war, was passiert ist, dass insgesamt die Malware eindringen konnte. Man sieht auch, wie sie versucht haben, nicht im böswilligen Sinne, aber es war halt echt nur ein Versuch, das einzudämmen, was nicht erfolgreich war, wodurch eine Neuinfektion kam. Es ist wie ein Bilderbuch, Incident, was man falsch macht oder was man in der Vorbereitung falsch macht, auch schön transparent. Also ich glaube, es gibt nicht viele Firmen, die sowas so transparent darlegen würden. Heißt also, ja, es gibt immer noch Office Malware. Und dann stellt man sich die Frage, warum will man sowas immer noch verwenden? Und dann ist natürlich die Frage aus Angreifersicht, ich will irgendwie in eine Firma rein, warum soll ich mir die Mühe machen, welche großen Exploits zu schreiben oder selbst zu entwickeln oder einzukaufen für 100.000 Dollar, weil ich den Leuten Word-Dateien mit Makros schicken kann. So, was wir gerade machen, ist uns mit dem fachlichen Hintergrund beschäftigen. Danach gehen wir ein bisschen in die Technik rein, die notwendig ist, dass man ein bisschen Gefühl für Word-Dateien hat, ein bisschen Gefühl dafür bekommt, aber das ist auch nicht so viel. Und dann schauen wir uns wirklich ein Live-Sample an, das bei uns aufgeschlagen ist. Gucken mal, was wir da rausziehen können und dann, wie wir das weiter analysieren können. Zum fachlichen Hintergrund. Warum funktionieren solche E-Mail-Kampagnen noch, Spam-E-Mails, Office-E-Mails? Und eine der Strategien, die von Angreifern verfolgt wird, ist Quantität über Qualität. Das heißt, ich haue einfach so viel raus, wie ich kann und irgendwas wird kleben bleiben. Ich habe hier ein paar schöne Bilder gemalt, und zwar haben wir hier unseren Angreifer in seinem Hoodie, ein bisschen pixelig, und der hat eine Malware mit diesem Herz repräsentiert, und diese Malware möchte in irgendeine Firma einschleusen. Da haben wir jetzt ganz 1000 Leute, und das Problem ist, dass leider eine Firewall davor, da kommen wir nicht durch. Deswegen schickt er einfach eine E-Mail oder 10.000 E-Mails an 10.000 Leute und hängt einfach diese Malware als Datei ran, und dann findet sich immer ein Experte, der draufklickt, und schon ist die Malware drin. Und wenn das Ganze noch Wurmcharakter hat, also sei es durch sowas wie Turner Blue, das SMB ausnutzen kann, oder einfach durch Passwortdiebstahl, weil die Leute ihre Passwörter nicht sicher haben, kann sich das dann super im Netz ausbreiten. Was noch dazu kommt meistens, ist so ein bisschen noch Qualität für diese Quantität. Und zwar guckt der Angreifer ein bisschen im Internet, guckt auf Xing, LinkedIn, also Jobseiten, guckt auf Pastebin und äquivalenten Seiten, oder guckt einfach in irgendwelche großen Leaks, weiß nicht, wer kennt, Collection Number 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, waren große oder sind große Leaks von Benutzerdaten, E-Mail-Adressen, Passwörtern, die irgendwo verkauft wurden. Ein paar Leute haben die analysiert, die waren aber, glaube ich, relativ teuer, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall findet man, wenn man richtig sucht, große Mengen an E-Mail-Adressen. Und wenn man weiß, okay, ich möchte jetzt irgendeine Firma oder irgendeine Hochschule oder den Bundestag.de angreifen, dann gucke ich einfach nach E-Mail-Adressen mit der Domain und ziehe mir die raus und schreibe dann eine Mail und gebe als gespooften Absender einfach eine valide E-Mail-Adresse mit einem validen Mitarbeiter, Mitarbeiterin an und schreibe das auch in sauberem Deutsch einfach als Signatur unten hin. Und wenn dann der angegriffene Mitarbeiter, also hier Mustermann, das dann bekommt, denkt er sich erstmal, ja, okay, ist eine Rechnung, ist ein Anhang, aber Kollege, alles Deutsch, selbst wenn da quasi ein gewisses Level an Awareness schon besteht, ist die Inhibitionsschwelle drauf zu drücken relativ niedrig, deswegen gehe ich einfach drauf. Genau, ein paar Worte noch zum Thema Staging bei Malware, damit man es ein bisschen einschätzen kann. Dieser graue Kasten da hinten ist so der PC vom Opfer. Und da haben wir jetzt diese E-Mail mit dem Doc hinten dran, wo das Makro drin ist. Und der Sinn oder die Funktionsweise von dem, was wir uns anschauen, ist folgendermaßen. In diesem Makro wird ein Downloader erzeugt. Er wird dynamisch generiert und dieser Downloader zieht dann sich die Malware von dem Server hinunter, der vom Angreifer kontrolliert wird. Das heißt, da kann der Angreifer schön dynamisch seine Malware austauschen. Wenn diese eine Malware schon erkannt wird, dann tauscht er einfach auf dem Server die Malware aus, kann den gleichen Dropper wiederverwenden und dann wird diese Malware auf dem PC ausgeführt, breitet sich im Netzwerk aus, klaut die Sachen. Und dieser Bereich hier ist der Dropper. Und das ist das, was wir uns heute anschauen werden. Und wie das funktioniert, gehen wir gleich mal hinein. Ein paar Worte zum Thema Office. Es gibt so zwei Hauptformate bei modernen Office-Dateien. Und zwar ab 2007 DOCX und davor DOC. Die unterscheiden sich in einigen Sachen primär darin, DOCX ist eine ZIP-Datei, kann man in 7-Zip oder was auch immer aufmachen, kann man reingucken, ist alles Plaintext. Und DOC ist einfach ein Byte-Stream, richtig fetter. Das heißt, da ist es ein bisschen schwerer, sich die Sachen rauszuziehen. Und dort werden die in eingebetteten Objekte, also Bilder, Tabellen, Makros, als sogenannte Streams abgespeichert. Und die muss man quasi erst aus diesem Byte-Stream herausziehen, bevor man da genauer das analysieren kann. Aber da gibt es zum Glück Tools dafür. Zum Thema Makros. Angenommen, wir haben eine ganz normale Datei, docx-doc-Datei, und wollen irgendein Makro einfügen, also eine Message-Box, irgendwie einen super-duper Auswertungs-Reporting, Tabellengenerationszeug da und wir schreiben dieses Makro und speichern die Datei, dann wird eine DocX und eine DocM. Und das Nette ist, dass Office selbst prüft, wenn eine DocX-Datei, also die Datei DocX heißt, dann kann diese Datei, dann wird Office/Word keine Makros ausführen. Das heißt, die Dateien müssen DocM heißen, was es leichter macht, wenn man sieht, die heißt DocM. Bei Doc ist das nicht so. Da heißen die Dateien, die auch ein Makro drin haben, auch Doc. Das heißt, dann ist quasi nicht ersichtlich auf den ersten Blick, dass da ein Makro drin ist, was die Awareness wieder ein bisschen schwerer macht, weil man nicht einschätzen kann. Wenn die Leute sehen, okay, das ist eine DocM, sind sie vielleicht geschult und wissen, okay, da sollte ich nicht so draufklicken. Und deswegen gucken wir uns auch jetzt mal an, wie das in der Doc ausschaut. Genau. Was ich jetzt ja dabei habe, ist ein reales Sample. Das haben wir irgendwann im Mai bekommen, also irgendein Mitarbeiter bei uns. Und wenn man das aufmacht, sieht das so hier aus. Das ist quasi ein Bild, wo steht, man muss jetzt hier auf Enable Editing und Enable Content klicken, dass der Content kommt. Also wenn man in Word eine Makrodatei aufmacht, hat man so einen gelben Balken. Der ist ganz oben und da steht, diese Datei kommt von einem nicht vertrauenswürdigen Speicherort. Sie müssen Bearbeitung aktivieren. Das ist der erste Klick. Wenn man das macht, kommt der zweite Balken, diese Datei hat Inhalt. Möchten Sie diesen Inhalt ausführen oder ausführen können? Da muss man auch nochmal Ja draufdrücken. Und wenn man das beides macht, das erscheint in LibreOffice manchmal, dann passiert nichts, weil da ist nichts drin. Das sieht vielleicht nur so aus. Aber irgendwas passiert dann im Hintergrund, was natürlich nicht transparent ist für das Opfer. Und wir schauen uns jetzt an, wie man quasi aus dieser Datei auf das kommt, was da passiert. Zum Beispiel kann man da eine Liste an URLs rausziehen, von denen die Malware, also von denen der Dropper sich die Malware nachlädt. Und die kann man dann zum Beispiel benutzen, um den Proxy dagegen zu trainieren, also den Proxy das zu blocken, weitere Analysen vorzunehmen. Das Ganze machen wir natürlich live und ich hoffe mal, dass alles funktioniert. So, da fängt schon an. Was ich hier dabei habe, ist die Zift Workstation, falls ihr jemand kennt oder nicht kennt. Das ist einfach eine schöne VM, mit der die vollgepackt ist mit Analysewerkzeugen. Die ist gratis, soweit ich weiß. Ist ein bisschen schwer, das Passwort zu finden für den Standardbenutzer, aber steht irgendwo. Und dort gibt es ganz viele Tools dabei. Und ich habe hier irgendein Sample. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das hier. Und das Schöne an LibreOffice ist, per Default blockiert LibreOffice Makros allgemein, also global. Man muss quasi extra in die Einstellung gehen, dass man Makros aktivieren kann. Deswegen ist man hier relativ sicher. Und jetzt sehen wir hier genau dieses Bild, was wir gerade auf dem Screenshot schon hatten. Und wir können uns jetzt diese Datei entweder in LibreOffice selber anschauen oder, ich mag es lieber, weil es eine Konsole ist, eine Konsole. Und wir machen beides so ein bisschen angerissen. Und dafür gibt es ein schönes Tool. Und zwar, das war jetzt, glaube ich, die 8 irgendwas. Genau. Und zwar die 80503.doc. Also wie wir sehen, das ist eine Office-Datei, das ist genau die Datei, die wir gerade offen haben. Kann man es lesen? Ich kann es ein bisschen größer machen. Und das schöne Tool dafür heißt OliDump. Kennt das jemand zufällig? Ja, okay. Oli ist quasi das Format oder die Art, wie Objekte in Doc-Dateien gespeichert werden. Das heißt, das ist einfach so die Art, wie das komprimiert wird und da gibt es entsprechend Möglichkeiten, die Sachen rauszuziehen. Und die Bedienung ist denkbar einfach. Man macht das drauf und kriegt eine Liste. Und das sind diese Oli Streams, die ich erwähnt hatte vorhin, die in dieser Datei vorhanden sind. Und wie man sehen kann, sieht man hier schon ziemlich viele Makros. Das hier vorne ist die Größe in Byte. Man sieht zum Beispiel, Data ist relativ groß, da könnte vermutlich das Bild drin sein. Hier haben wir nochmal ein Word-Dokument, verschiedene Sachen. Das heißt, da kann man erstmal alles sehen. Und wir können uns jetzt bestimmte Sachen angucken. Und das geht einfach ganz leicht so mit minus S für den Stream und dann die Nummer. Und man sieht hier zum Beispiel auch so Sachen, die haben M davor. Und das M steht für Makro. Das heißt, da wurde irgendwie VB-Code, also diese dynamische Programmiersprache, erkannt. Und das große M, also es gibt ja ein kleines M und ein großes M. Wir werden es gleich sehen, wo uns unterscheidet. Das eine davon ist quasi nur so Variablendeklarationen, also Attribut, Metadaten, Autor ist gleich ABC, also nur so eine Definition. Das andere ist wirklich Logik, wo wirklich Code ausgeführt wird, wo Dateien geöffnet werden oder geschlossen werden. Das heißt, eins davon ist eher so informativ, das andere ist wirklich das Interessante. Man kann das so schön sich angucken und da sieht man einen fetten Hexdump, weil wie gesagt, es ist ein Byte-Stream, aber zum Glück ist das nicht encrypted oder irgendwie speziell kodiert. Und mit minus V kann man es einfach verbose schön lesbar aus, drucken und man sieht, das sind einfach irgendwelche Attribute. Das heißt, das ist jetzt nicht so spannend. Vielleicht sind da Sachen drin, kommt auf das Sample an, hier nicht. Wenn man sich einen nächsten Stream anschaut, sieht man schon mal was, was nach Code aussieht. Und das ist VBA. VBA ist halt die Programmiersprache, die von Word für Makros verwendet wird. Und die hat so ein paar Eigenheiten, die es leicht macht, Code da drin zu obfuskieren. Da kommen wir gleich drauf. Man kann hier genauso gut dann weiter durchgehen. Und man kann auch mit -sa sich alles ausgeben lassen, das sind in Dateipipen, und die dann anschauen. Das habe ich gemacht in irgendeiner Datei, aber ich kann es auch einfach nur mal so machen. Und dann haben wir jetzt hier quasi den gesamten Code aller Makros aus dieser Datei. Und das Schöne ist halt, es ist alles Plaintext. Also es ist natürlich obfuskierter Plaintext, aber es ist nicht weiter encrypted oder so. Es ist nicht kompiliert, das heißt, man kann einfach wirklich jetzt granular durchgehen und sich das alles anschauen, was am Anfang ein bisschen Zeit kostet, aber sobald man einmal drin ist, ist es eigentlich relativ überschaubar. Bei der VBA-Logik ist es so. Es gibt bei den Makros immer eine Auto-Open-Datei. Das ist quasi der Einstiegspunkt und die wird ausgeführt, sobald die Datei geöffnet wird. Das heißt, normalerweise Makros sind gebunden an irgendeinen Button, an irgendeine Tabellenzeile, die geändert wird. Aber wenn es eine Auto-Open gibt, dann wird es automatisch ausgeführt, was der Angreifer natürlich will, weil der Benutzer hat ja schon draufgeklickt. Das heißt, diese Methode fängt hier an, sub, und hier hört hier unten auf, sub. Also sub sind die Subroutinen von VBA. Und man sieht jetzt hier so ein gewisses Muster, und zwar irgendwas mit while und wend, was hier immer wieder aufgeführt wird. Und es gibt hier diese Direktive, die überall zu sehen ist. Und zwar heißt das, wenn der Interpreter einen Fehler findet, weil zum Beispiel eine Variable aufgerufen wird, die nicht deklariert ist, weil irgendwelche Logik falsch ist, dann ignoriert der Interpreter, wenn diese Direktive gesetzt ist, diesen Fehler, macht einfach weiter. Das heißt, ich kann als Angreifer quasi einfach meinen Quellcode mit ganz vielen Fehlern vollhauen, um den Defender, der quasi das analysieren möchte, abzulenken. Weil der sieht halt 10.000 Zeilen, weiß nicht, was davon wichtig ist und was davon nicht wichtig ist. Aber der Interpreter sieht das halt, was einen Fehler wirft und ignoriert das. Das heißt, wir haben quasi, wenn wir das durchgehen, ganz viele Zahlen, die einfach nur Schwachsinn sind. Also diese Zahlen zum Beispiel hier, diese Variablen, wenn man die sucht, sind die nicht definiert. Und das hier ist sowieso ein Kommentar, weil es mit einem Hochkomma anfängt. Das heißt, zum Beispiel kann man dann das Zeug dann weglöschen und sieht dann hier, da ist nur noch so ein Call-Statement übrig und es ist ein Methodenaufruf. Das heißt, dann kann man dann weitergehen und diese Methode untersuchen. Diese Art von Obfuskation ist, wie man sieht, immer recht, also die hat eine ähnliche Struktur, der Inhalt ist aber anders. Also die Variablen hier, Namen hier, sind alle zufällig generiert. Das heißt, es gibt vermutlich irgendein magisches Framework, was man kaufen kann für $5 bei der Qualität scheinbar, das einem ermöglicht, halt so viel Zeug rauszuhauen und was immer wieder verwendet wird. Man erkennt da wirklich die Muster von den Wellen. Und wenn ich das mal kurz überfliegend hier mache, sieht man da schon so ein paar Begriffe, die einem ins Auge springen. Und ich habe zu viel gelöscht gerade, weil da ein WIF war. Ne. Und wohl hat da ein WIF angefangen, was ich übersprungen habe. Aber wenn man zum Beispiel hier in der Zeile jetzt 97 schaut, also diese drei Zeilen, springt dann zum Beispiel dieses Win ins Auge. Und hier steht irgendwas von 32, also Win 32, Startup, Process. Man kann sich jetzt denken, hier wird eine Variable zusammengebaut und dann ist im Endeffekt das, wenn man in die API schaut, also ich mache es mal kurz einfach mal zusammen. Das heißt, ich lösche einfach mal hier alles weg, was das nicht, was einfach nur Trennung ist. Wie gesagt, das ist Plaintext, das heißt, es kann gescannt werden von Antiviren-Software und das heißt, dieser String könnte, wenn es zusammengeschrieben ist, irgendeine Signatur triggern. Das heißt, ich als Angreifer möchte halt, dass nicht der Win32 Process steht, sondern ich möchte, dass er halt das so Zerhackstück ist. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi hier diese Variable V89 irgendwas und die wird hier oben wiederverwendet. Also dieses WIF, falls es jemand aus Python oder so kennt, ist einfach wie so eine Art Context Manager. Also alles, was in diesem WIF passiert, wird auf dieses Objekt angewendet. Das heißt, dieses Punkt hier heißt einfach nur, dass, also wenn ich quasi gleich Win32 Prozess Punkt Show Window machen würde, ist einfach nur eine Methodik von VBA. Und man sieht hier, wird also irgendeine Methode Show Window oder irgendein Attribut gesetzt und hier passieren auch lustige Sachen. Aber so viel Spannendes ist ja gar nicht dabei. Und das kann man mal durchgehen. Ich müsste irgendwo noch die Streams müsste ich hier haben. Das sind leider nicht die sauberen. Ja, gut, habe ich jetzt gerade nicht. Also man kann es dann Stück für Stück durchgehen, man kann da 10.000 Zeilen rauslöschen und man bekommt am Ende auf vor allem das hier. Und das hier ist im Endeffekt auch ein, also hier, ist wieder so ein Windows 32 Prozess und der bekommt das übergeben als Startparameter. Das heißt, er wird ein CMD-Prozess oder halt ein Windows 32 Prozess gestartet und der bekommt diesen fetten Inhalt hier. Man sieht hier so eine hübschen Sachen hier. Und das sind Inhalte von Forms. Also in Windows-Programmierung, vor allem in dieser Visual Basic-Ecke, werden ja Forms benutzt, um GUIs zu programmieren. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber so die Textboxen, die Buttons und so weiter, die da alle rumfliegen, sind in einer Form drin, also ein Form wie ein Formular. Und die haben dann quasi diese Objekte und diese Objekte haben Unterattribute, zum Beispiel den Text, die Farbe, die Größe, den Rahmen. Und die werden dann quasi einfach angezeigt. Und man kann natürlich auch programmatisch darauf zugreifen, um das dynamisch zu setzen. Und das passiert genau hier. Lange Rede, ich zeige es mir wirklich. Man kann es zum Glück auch in LibreOffice sich direkt anschauen. Und zwar kann man Makros, sich die Makro, also nicht One Macro, das wäre ein bisschen doof jetzt hier, sich die anschauen, hat hier die Datei. Und man sieht jetzt hier die ganzen Objekte und kann durchgucken, ob da irgendwo Makros drin sind. Man sieht jetzt hier in diesem eins dieser 10.000 Module, was halt diese Streams sind, ist ein Makro drin. Das führe ich nicht aus, sondern ich editiere das. Und hat man so eine hübsche eingebaute Entwicklungsumgebung. Die ist fast, also die ist nachgebaut nach der aus Word. Man kann sich das selber anschauen. Man sieht auch den gleichen Code. Ist sogar hier ein bisschen farblich hervorgehoben. Man kann den auch Debugger interaktiv ausführen und kann den wieder abbrechen. Was man aber hier auch weiterhin sieht, sind diese beiden Forms. Und das ist das Ding und das Ding. Wenn man hier schaut, das ist G62861. Und das ist gleich, was hier steht. Das heißt, hier wird quasi auf ein Objekt zugegriffen, was in diesem Form drin ist. Das heißt, wenn ich hier mal reingehe, sehe ich dieses Form. So, dann denke ich mir, okay, davor wurde irgendein Prozess aufgerufen, das hat irgendein Attribut von diesem Objekt in der Form aufgerufen. Aber jetzt ist hier eine leere Textbox. Und wenn ich da jetzt mal draufklicke und die einzelnen Attribute durchgehe, hier ist kein Text drin, da gibt es dann noch so eine lustigen Sachen wie Passwort-Character, wo man Sachen drin verstecken kann, Help-Text als leer. Das ist natürlich die Frage, wo ist jetzt da meine Payload drin? Und da habe ich bei dem Sample ein bisschen geguckt, bis ich dann aus Frustration einfach rumgeklickt habe und stellt sich heraus, ah, das sind einfach fünf Textboxen übereinander. Das heißt, die kann man dann schön auseinanderziehen. PowerShell, aha, gar nicht so suspekt. Und, naja, eine fette Base64 encodierte Payload. Das heißt, im Endeffekt wird dieser Prozess, also PowerShell-E und das hier, wird als Prozess gespawnt. PowerShell-E heißt, dass der Parameter, also das, was als Parameter begeben wird, encodierte Payload ist, die wird also automatisch dekodiert von PowerShell ausgeführt. Das heißt, wir sehen jetzt hier diese Payload, die können wir deobfuskieren, dekodieren, was er gesagt. Ich habe die hier nochmal offen gehabt in Payload Base 64. So sieht die aus. Wenn man die dann einfach dekodiert mit einem beliebigen Programm, kommt das hierbei raus. Und das ist auch wieder zum Glück Plaintext. Das heißt, es ist nicht irgendwie komprimiert oder so. Und ich hoffe, das habe ich noch irgendwo rumliegen. Ja, habe ich. Wenn man sich das anschaut, ist das PowerShell-Code, wie der Name impliziert, weil das von PowerShell interpretiert wird. Und hier wird die gleiche Methodik angewandt wie bei dem VBA-Code. Und zwar wird extrem viel Text eingefügt und irgendwelche Variablendeklarationen, die einfach nur zur Füllung dienen. Man sieht natürlich schon die Domains. Also wenn man als Mensch drauf guckt, sieht man schon, okay, das ist definitiv irgendwas, was aufgerufen wird oder so. Wobei man sich nicht darauf verlassen muss, nur weil man eine Domain sieht, dass die auch aufgerufen wird. Es kann auch sein, dass es wieder irgendwas Obfuskiertes ist, dass dann diese Domain zusammengebaut wird oder so. Also man sollte wirklich Stück für Stück komplett durchgehen, dass man nicht irgendwie vom Angreifer nochmal, fällt kein hübsches Wort ein, halt an der Nase herumgeführt wird. Hat man eine For-Each-Schleife, ganz normal Standard und ein Try. Ich mache das mal ein bisschen auseinander. Get-Item, da ist eine If-Kondition drin, Invoke-Item, noch ein paar Variablen, for good measure, ein Break, noch eine Variable, If geht wieder zu, dann haben wir ein Catch, also wer die Try-Catch-Thematik kennt, einfach um Fehler abzufangen, das Catch ist leer, das heißt, wenn ein Fehler stattfindet, wird es ignoriert und dann hier unten nochmal einfach eine blinde Variable. Hier denn die gleiche Taktik, man hat hier zum Beispiel einen String, der einfach zerlegt wird, dass zum Beispiel der String net.webclient, was ein API-Call ist für einen Web-Client in PowerShell, dass man halt Sachen runterladen kann, dass der nicht von einem Virenscanner erkannt wird, sondern einfach, also man natürlich könnte man es nach W, wie auch immer diese Art von Hochkomma heißt, App-Clients suchen, aber es kann sein, beim nächsten Mal ist einfach irgendwie anders obfuskiert, deswegen. Da gibt es einen coolen Talk über Obfuskation in PowerShell. Also was für lustige Sachen man machen kann, dass PowerShell das interpretiert, weil es denkt, du wolltest es so, aber dass es einfach schwerer ist, das nachzuvollziehen. Irgendwelchen Hochkommata, Sachen konkatenieren, auseinandertrennen, wieder zusammenrechnen. Da hat man sehr viel mehr Möglichkeiten, als es Möglichkeiten gibt, es irgendwie zu verhindern. Heißt, zusammen gesagt, man kann das hier wieder schön zusammenziehen. Und was man hier zum Beispiel sieht, um mal hier reinzuspringen, Env ist eine Umgebungsvariable von Windows. User Profile ist einfach C-Users Name, also das Home Directory von dem User unter Windows. Und dann Backslash und dann hier ist T057 irgendwas. Das ist einfach nur 106. Das heißt, man zum Beispiel, das hier sieht relativ gleich aus, aber diese Variable wird benutzt und diese nicht. Aber das weiß man auf den ersten Blick noch nicht. Und das ist dann im Endeffekt ein String, der C-Users Benutzer 106.exe heißt. Und dieser String wird dann benutzt hier unten. Das ist T53 irgendwas. Ich habe es jetzt zum Glück schon alles vorbereitet, deswegen können wir einfach direkt in die PowerShell 1, das ist das Auseinandergezogene. Wenn man es dann anschaut und einfach umbenennt, die Variablen, dann kommt das bei raus. Also wir haben einen Dateinamen, wir haben quasi diese Target-File, wo es hingeschrieben wird, wir haben den Web-Client und wir haben eine Liste mit URLs, die mit Add getrennt sind und dann gesplittet werden von dem Add, einfach ganz normal, kommt eine Liste mit 5 Elementen raus. Für jedes Element in dieser Liste wird der Web-Client aufgerufen mit diesem Dateinamen und versucht dann quasi in den Ziel-Dateinamen, also in die 106.exe, diese Datei zu schreiben. Das macht, und wenn diese heruntergeladene Datei größer als 38 KB ist, das heißt, wenn es nicht nur eine 404-Seite ist, dann wird es ausgeführt. Wenn er irgendwo hier einen Fehler hat, dann geht er in den Catch rein, wo nichts gemacht wird und macht weiter. Das heißt, wenn eine dieser Domains oder alle Domains offline sind, wenn irgendein Fehler ist, dann macht er weiter. Wenn eine von denen offline ist, der Rest ist online, dann nimmt er einfach die erste. Wenn alle offline sind, macht er nichts. Das heißt, wenn man quasi durch Zufall bereits alle diese 5 Domains geblockt hat, auf einem Proxy zum Beispiel von der Firma, dann hat man hier Glück gehabt. Weil in diesem Fall ist in dieser Malware, also in diesem Dropper, keine weitere Payload drinnen, zumindest keine, die ich gefunden hätte. Das heißt, da wäre man quasi fein raus, weil da nichts weiter drin ist. Kann natürlich sein, je nachdem, welche Sample, welche Welle man hat, dass da noch mehr drin ist. Das Lustige ist, diese Liste mit den Domains ist pro Sample von dieser Welle anders. Das heißt, wenn man sich 5 Samples anschaut, hat man 25 Domains. Man kann sich vorstellen, es gibt einen Twitter-Account. Wenn ich nachher daran denke, kann ich ihn mal raussuchen. Der hat einen lateinischen Namen, Cryptolemus oder so. Das ist ein Team von Leuten, die sich seit Monaten nur mit Emotet, also mit dieser Art von Malware beschäftigen. Und die führen eine wirklich tagesaktuelle Liste an den bekannten Domains. Das heißt, man kann da einfach gucken, sich die quasi abonnieren und einfach immer in den Proxy hauen oder gegen was auch immer man intern benutzt und sich immer das Aktuellste rausnehmen, weil man als Privat- oder auch als kleines Security-Team nicht hinterherkommt. Das ist weltweit, das sind gigantische Mengen an kompromittierten Webseiten, das sind doch bestimmt nicht alle selbst Registrierte von denen, wer auch immer das macht, sondern das sind auch irgendwelche übernommenen Luxury Indian Catering, also haben lustige Namen teilweise. Da kommen wir einfach nicht hinterher. So. Bitte? Ja, also ich weiß halt nicht genau, ich habe dir jetzt nicht genau angeschaut, ob das wirklich eine WordPress-Installation ist oder einfach nur der Name vom Ordner. Weil der lädt einfach quasi nur dieses Zielding runter und führt es aus. Kann sein, dass es, was dahinter ist, wer weiß, vielleicht ist es einfach nur ein simple HTTP-Server. Könnte alles Mögliche sein. Es kann, genau. Heißt auf jeden Fall, Datei wird runtergeladen, wenn sie von der Größe stimmt, wird sie ausgeführt. Und das ist quasi jetzt der Job vom Dropper beendet. Das heißt, an diesem Punkt hat der Dropper seine eigentliche Malware nachgezogen, wirklich die aktuellste Version, und die wird dann ausgeführt auf dem System. Das heißt, da kann auch, je nachdem, was für ein Dropper das ist, beliebige Malware ausgeliefert werden. Also ich kann zum Beispiel in dieses Set an Spam-Dokumenten kann ich diese URLs einbacken und in das Set mache ich diese URLs und die Malware ist halt für diese Firma gedacht und die Malware ist für die Firma. Also es ist erstaunlich robust und echt sauber designt. Ich habe auch nichts dazu gefunden, wer wirklich Emotet entwickelt. Also die meisten Leute, auch Malwarebytes sagen, muss immer mit der Knete sein, weil das echt hochwertig ist. Die werden immer gepatcht, die Sachen. Die sind immer also diese Welle von dem Sample ist im Mai gewesen. Ich hatte eine angeschaut vom Februar, also 3 Monate davor, da hatten sie eine andere Methodik. Das wird auch immer pro Monat, pro Welle teilweise geändert, wie da vorgegangen wird. Leider oder nicht leider, je nachdem, wie man es sieht, habe ich seit diesem Sample kein neues bekommen von uns intern, was gut ist für uns. Das heißt, ich weiß nicht, was gerade so aktuell drin ist. Wer weiß, vielleicht machen sie es noch so, vielleicht haben sie da einen anderen Modus. Es gibt auch welche, wo dann, können wir uns nachher dann anschauen, wo noch quasi über mehr Prozesse gegangen wird, bevor eigentlich die eigentliche Sache runtergeladen wird. Es ist sehr vielfältig. So, das war erstmal dieses Sample. Man sieht, wenn man sich einmal befasst hat, geht das relativ schnell. Man kann es sogar einigermaßen automatisieren, aber da komme ich dann nachher gleich noch drauf. So, gehen wir mal zurück und schauen uns mal an, was wir jetzt quasi erstmal aus diesem einen Sample herausziehen können, das Fazit dafür. Und zwar kann man da mehrere sogenannte Indicators of Compromise draus sehen. Das ist einfach ein Begriff für ein Artefakt, was man als Indiz benutzen kann, dass irgendwas passiert ist. In diesem Fall ist es einfach zum Beispiel, wenn ein Client eine Netzwerkverbindung macht zu einer von diesen URLs, dann ist er vermutlich kompromittiert, weil das sind irgendwelche URLs, die normalerweise nicht angesurft werden. Wenn es eine 106.exe gibt oder wie auch immer die Datei dann heißt pro Sample, wenn es eine PowerShell-Exe gibt, die aus einem Word-Prozess rauskommt, dann ist es vermutlich auch suspekt, aber das ist allgemein suspekt, das sollte eigentlich ein guter Virenscanner erkennen. Oder zum Beispiel, wenn auch einfach eine 106.exe läuft. Da wir uns jetzt hier noch nicht angeschaut haben oder nicht anschauen, was die 106.exe selbst machen würde, kann es natürlich sein, dass da noch mehr passiert. Also es kann sein, dass diese Datei dann gelöscht wird, dass dann je nachdem, was für eine Variation von Emotet das ist, dass er dann irgendwelche Services anlegt, irgendwelche Registry Keys macht, das kann alles Mögliche sein. Aber auf jeden Fall können wir nur aus diesen 10 Minuten, die wir investieren in diese eine Datei, schon mal die Sachen rausziehen und dadurch vielleicht ein bisschen Sachen abdecken. Was können wir daraus für Makros ableiten, allgemein, so Makros übergreifend? Makros sind extrem leicht zu benutzen. Man kann es sehen, man kann da sehr fehlerunanfällig sozusagen programmieren, weil der Interpreter einfach weitermachen kann. Wenn jemand sagt, hey, ich hätte gerne eine Word-Datei mit dynamischem Inhalt oder ich habe irgendwie eine Excel, die ich auswerten möchte, ich möchte ein Makro schreiben, empfiehlt es sich dafür, eine richtige Sprache zu verwenden oder eine gescheite Datenbank. Denn das Problem ist, wenn man intern, es gibt Firmen, deren ganze Infrastruktur auf Makros basiert, wenn die sowas machen, dann sind die User halt geschult, dass Makros gut sind, weil Makros generieren uns quasi das Geld, den Betrieb. Und das ist halt das so Konter der Awareness. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass Makros nicht verwendet werden, dass die Leute, wenn sie sehen, da ist ein Makro-Pop-up, dass sie da nicht draufklicken. Weil, wie gesagt, das ist eine extrem primitive Art, Malware zu verteilen, aber sie funktioniert immer noch. Zum Thema Malware, 1000 verschiedene Arten, wie die Malware reinkommen kann. Und das kreativ bezieht sich auch ein bisschen auch so auf die Frameworks, die von den Angreifern benutzt werden. Also ich bin ziemlich sicher, dass die Leute, die dann wirklich Emotet selbst benutzen, um da irgendwelche Trojaner einzuschleusen oder irgendwie Benutzerdaten, Firmendaten zu klauen, dass die es auch nur einkaufen. Das heißt, die müssen einfach nur gucken, was gibt es gerade im Angebot. Das Framework ist super gepatcht, also das Malware-Framework kann ich aber benutzen, dann ist gut. Und man sieht auch an der Obfuskation, dass Virenscanner im Gang werden können. Wenn der Virenscanner ziemlich primitiv ist, dann scannt er nur nach irgendwelchen Strings, die kann er nicht finden, weil die immer zufällig generiert werden. Wenn er in der Lage ist, Verhalten zu analysieren, was die meisten machen, geht es ein bisschen besser. Zum Thema Spam-Wellen. Das Ganze sind riesige Wellen, wie ich schon erwähnt hatte. Das heißt, es sind 1000 Mails an 1000 Leute oder an 10.000 Leute und das ist ein bisschen schwer, quasi manuell hinterherzukommen. Und deswegen kann ich quasi sagen, ich investiere den Aufwand, analysiere ein Sample oder zwei, um es zu confirmen und gucke halt, wie dieses Sample funktioniert. Und dann kann ich aus diesem Sample ableiten, wie ich diese Welle blockieren kann. Und in unserem Fall haben wir jetzt hier einfach die Payload Base 64 in der Datei drin. Das heißt, es ist sogar noch leichter. Ich kann einfach ein Strings machen auf die Datei und gucken, ob Base 64 rausfällt. Und wenn Base 64 rausfällt, kann ich das dekodieren und gucken, ob da URLs drin sind. Und dann kann ich so in zwei Zeilen sozusagen schon für dieses Sample, für diese Welle, die URLs rausziehen, ohne dass ich da einen riesen Aufwand reinstecken muss. Was halt bei 500 E-Mails relativ praktisch ist. Heißt natürlich, bei anderen Wellen kann es anders sein, das kommt immer drauf an. Und wie gesagt, ich habe jetzt seitdem keine Welle mehr, kein Sample mehr bekommen. Das heißt, ich weiß nicht, was da gerade aktuell der State of the Art ist. Da gehen wir noch nicht rein, denn ich habe noch ein paar Samples, wenn ich meinen Mauszeiger finde. Da, ja, so. Und zwar habe ich jetzt mal hier noch ein Sample aus der gleichen Welle. Das heißt, auch an uns, an unsere Firma, anderes Sample, gleiche Welle. Und wenn man sich hier mal den Code anschaut, dann sieht man, das ist die Streams-Datei. Ups. Nee, nur die Streams-Datei. Sieht man, dass die ein bisschen ähnlich ausschaut. Aber dass das Grundverhalten eigentlich gleich ist. Man hat ganz viel Blindtext drin, hat ja wieder sowas Schönes hier. Wenn man das dann deobfuskiert, habe ich die falsch benannt. Ist, glaube ich, falsch rum genannt. Ja, sei es drum. Auf jeden Fall ist wieder halt eine schöne Payload drin. Payload Base 64. Wenn man die dekodiert, sieht es eigentlich genauso aus wie die andere. Und wenn man die dann auseinanderzieht, das heißt die PowerShell 1, sieht man, die URLs sind anders. Die Dateinamen hier oben sind anders. Und die Größe hier zum Beispiel ist anders, aber der Rest ist identisch. Sogar die gleiche Anzahl an falschen Variablen. Das heißt, wirklich nur stumpf ausgetauscht in dem Framework, das es generiert. Aber der Rest ist komplett identisch. Hier ist zum Beispiel auch das Hochkomma woanders. Das war beim anderen hinter dem W, jetzt ist es hinter dem C. Einfach so ein bisschen Variation drin. Und man kann jetzt quasi aus diesem Sample diese 5 URLs rausziehen und die kann man dann blockieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel einfach diese Dateien nehmen, nach Base64-Payloads durchsuchen und dekodieren. Und dann habe ich schon mal URLs raus, die ich automatisiert gegen unseren Proxy hauen kann, dass er den automatisch blockiert und es eine Meldung gibt, zum Beispiel, wenn jemand versucht, die aufzurufen oder irgendein System das versucht. Also deobfuskiert noch, um es der Vollständigkeit halber zu zeigen, sieht man halt diese 5 URLs. Ich weiß nicht, ob die noch online sind. Ich weiß nicht, welche Virenscanner die entdecken. Manche tun es, manche tun es nicht. Hm? Das Problem ist, da ist halt direkt dann das Emotet dahinter. Das heißt, wer sich selbst traut, kann das gerne aufrufen und nachschauen. Da kommt halt direkt die Exe dann von Emotet. Müsste eine Windows-Binary sein, weil das definitiv eine Windows-Malware ist. Da es PowerShell-Code ist, ist man auf Linux ein bisschen sicherer, außer man hat einen PowerShell-Interpreter drauf. Ja, selbst schuld. Gut. Ein anderes Sample ist vom Februar und das ist noch lustiger, finde ich. Also das Word ist relativ ähnlich aufgebaut. Wenn man das anschaut, sieht man hier wieder irgendwelche Subtraktionen, die random sind. Hier ist halt die Füllung durch Cases, also durch Switch Cases, aber es ist auch wieder Blindcode. Man hat hier diesmal ein wscript.shell hier oben, Punkt One. Man hat hier Textboxen, ich kann die auch mal aufmachen. Das ist die Word. Ja, natürlich hat das Makros. Tools, Makros. Das Schöne ist, wenn ich das jetzt einfach ausführen würde, dann würde der versuchen, den Windows 32-Prozess auf dem Ubuntu hier zu starten. Also sollte nicht funktionieren. Hier ist direkt ein Auto-Open drin. Und da hat man natürlich wieder die, irgendwo die Forms. Die Auto-Open. Na komm. Da. Und da greift er wieder auf die Textboxen zu. Und aus irgendeinem Grund möchten wir, auf jeden Fall ist dort auch wieder eine Textbox drin, wo die Payload drin ist. Heißt, gleicher Modus. Theoretisch müsste der mir das Form auch anzeigen, aber ich finde LibreOffice immer ein Kampf, deswegen finde ich es gerade nicht. Auf jeden Fall ist da drin halt wieder eine Payload. Also man sieht übrigens auch, das ist ein anderes Bild. Das andere war blau mit dem neuen Icon, das ist rot mit einem allgemeinen Icon. Man hat auch einen Rechtschreibfehler, Attempting, aber das hält die User nicht davon ab, da drauf zu klicken. Es ändert sich quasi auch immer ein bisschen pro Sample. Und auf jeden Fall ist dort drinnen eine hübschere, oder eine andere Art von Payload. Und zwar ist diese Payload drin. So. Ja, wie kriege ich das hier groß? So. Das ist diesmal CMD-Code, also Batch-Code. Das ist noch nicht PowerShell-Code, der kommt noch, dann ist erstmal eine CMD. Und sieht erstmal sehr lustig aus. Und der ist auch, ich finde den echt lustig aus einer persönlichen Perspektive. Im Endeffekt ist hier eine Variable namens DG. Die ist wichtig. Die ist sehr lang. Und es gibt eine Vorschleife hier. Und man sieht, hier ist diese Vorschleife, die für eine Variable, also mit einer Variable, diese ganzen Zahlen hier durchgeht. Und für jede dieser einzelnen Zahlen sich was rausnimmt. Und zwar setzt ihr eine Zwischenvariable mit dem Buchstaben appended von dg an dieser Stelle. Also kurz gesagt, nimmt sie erst das 17. Buchstaben von der Variable oben, dann den 24. Buchstaben, den 16. Buchstaben und so weiter und baut dadurch quasi einen String zusammen und führt den aus. Wenn wir gucken, 17. Buchstabe ist, Spoiler, ein P, 24 ist ein O, 16 ist ein W. PowerShell, man kann sich's denken. Das heißt, hier wird Stück für Stück quasi diese PowerShell-Payload, die davor direkt embedded war, zusammengesetzt aus diesem Alphabet sozusagen und zusammengepickt und dann ausgeführt. Was das hier noch ein bisschen macht, ist ein bisschen Batch-Magie oder Voodoo, je nachdem, wie man es sieht, bei denen irgendwelche Variablen konkateniert werden und wiederverwendet werden. Und wenn dann quasi dieser Variable eine Größe von 83 erreicht hat, wenn diese hier erreicht wurde, dann pipete das einfach eine cmd.exe und führt es aus. Payload.2, das ist das gleiche nochmal. Cool. Was habe ich denn hier gemacht mit den Dateinamen? Ja, genau. Das ist einfach dieser Code mal kurz in Python geschrieben, wo er quasi genau diese pickende Zusammensetzung in Python ausprintet und nicht ausführt. Das müsste, glaube ich, auch gehen. Und dann bekommt man diesen Code raus. Und der sieht wiederum jetzt wieder sehr ähnlich aus zu dem PowerShell-Code, der bei den anderen Samples direkt embedded war. Ist ein bisschen anders, also andere Welle, andere Version sozusagen, aber was am Ende bei rauskommt, ist dasselbe. Und da haben wir natürlich dann die word.payload.powershell und da kann man dann auch wieder reingucken. Sieht wieder auf den ersten Blick, da ist ein Webclient dabei, man sieht Domains, man sieht hier irgendwelche blinden Variablen wieder und sieht hier wieder ein Invoke-Item. Also man sieht auf den ersten Blick, wenn man ein Gefühl dafür hat, das ist definitiv das gleiche wieder. Man sieht wieder, das ist ein anderer Dateiname. Also was das hier macht zum Beispiel, ist so eine Pseudo-Substring-Funktion von Batch, das ist quasi von Public, das müsste C-Users public sein als String, also als Umgebungsvariable, nimmt er sich bestimmte Buchstaben raus. Das heißt, er baut da quasi einfach nur hier den Begriff PowerShell zusammen, weil das wird ja wie gesagt in CMD gepiped. Das heißt, in der CMD wird dann sozusagen PowerShell, Leertaste und dann dieser Quatsch hier hinten ausgeführt. Das heißt, wir pipen es quasi direkt in der PowerShell rein, in der CMD rein, wo dann eine PowerShell ausgeführt wird. Auch wieder Obfuskation, dieser Code wird ausgeführt, man hat hier die Domains, kann es irgendwie rausziehen, kann die blockieren. Genau. Ja, das gehen wir mal raus. Und ein Sample habe ich noch, das ist von der Hochschule Aalen, hat mir jemand gegeben, also gut gegeben, nicht einfach so zugeschickt, sondern ich habe danach gefragt. Und das ist im Endeffekt das gleiche nochmal. Also wenn man da auch wieder rauf guckt, sieht man die Streams. Gleicher Modus. Ich bin ziemlich sicher, das war ungefähr zum Zeitpunkt, wo das erste Sample, was wir uns angeschaut haben, herkommt, dass das die gleiche Welle ist, die auch uns getroffen hat. Die hat halt die Hochschule getroffen und nicht uns. Ja, wie gesagt, diese Art von Dropper ist relativ verbreitet. Genau. Gut, ansonsten, so wird die PowerShell Payload können wir noch kurz zeigen. PowerShell.2. Das ist sogar fast 1:1 das gleiche wie das Sample, was als erstes war. Also hier heißt es halt 997.exe. Genau. Und nur mal kurz zu zeigen, wie leicht man das auch automatisch analysieren kann, ist zum Beispiel, man kann einfach jetzt sagen, ich nehme die Datei, also hier habe ich zum Beispiel Mailfile genannt, haue dann Strings drauf, wodurch ich die Strings raus extrahiere, haue die Hochkommata raus, weil die brauchen wir eh nicht, und machst eine Datei. Und das kann man auch in purem Bash machen, aber ich mag Python. Wie habe ich die genannt? GURP64. Und dann öffne ich die Datei, gehe jede Zeile durch und haue einfach diese Zeile gegen Base64, B64 Decode. Wenn ein Fehler ist, ignoriere ich den und am Ende kommt einfach eine Liste raus mit den Sachen, die irgendwie Base64 dekodierbar waren. Braucht natürlich noch ein bisschen manuellen Input. Aber wenn ich das wirklich mal mache, Meldoc Dann habe ich hier den Mail-File, das ist einfach eine von den Samples von vorhin. Kann ich auch einfach so kopieren, Cases, CPU, Samples, 50CD, irgendwas, kopiere ich hier als Mail-File für die Datei aus, deck, und sehe jetzt hier die Liste mit den dekodierten Base64-Objekten. Das heißt, ich sehe ja schon, okay, da ist der Quellcode drin, das kann ich jetzt nach HTTP greppen und habe 5 Domains. Ich würde dieses Skript gern weiter ausbauen, es ist extrem primitiv, aber ich habe, wie gesagt, nicht mehr Samples gerade zur Verfügung, deswegen weiß ich nicht, was man noch machen kann für die aktuelle Version. Ist aber quasi einfach eine Möglichkeit, das automatisiert zu machen. Denn das muss man quasi, wenn man in einem Enterprise-Kontext arbeitet, muss einem bewusst sein, man hat eine ganze Datenmenge, man hat zehntausende User, man hat zehntausende Mails, hunderttausende Mails am Tag. Auch wenn eine Welle kommt, dann trifft die halt 5000 Leute mal kurz. Und dann kommen halt mal 500 Sachen rein. Und das dann manuell abzuhandeln, ist extrem schwer und vor allem dann Überblick zu bewahren. Deswegen sind solche automatisierten Detection-Sachen so wertvoll. Deswegen werden die immer schön vermarktet von irgendwelchen Leuten auf Golfplätzen, die dann das als super-duper Virenscanner verkaufen, der mit KI erkennt, dass das jetzt hier eine böse Mail ist und das nicht. Aber das, was die im Endeffekt im Hintergrund machen, ist Verhaltensanalysieren und sowas. Also die haben einfach viel mehr Daten, viel mehr Signaturen, aber es läuft alles auf sowas hinaus. Genau. Ich will sagen, danke, dass ihr hier seid und dann noch schönen Tag. Falls noch jemand Samples hat, gerne her damit. Oder selbst anschauen. Genau. Nicht privat, aber halt, ich, wie gesagt, bin ein Incident Response bei uns in der Firma, deswegen die Samples.
Also man muss da eine richtige Firma sein,
oder? Ja.
Dauert nur ein bisschen, jetzt alle. Also meine Frage war, ob das gezielt irgendwie an bestimmte Leute geschickt wird, weil ich sehe, also ich betreibe ein paar Mail-Server und ich sehe viel Spam, aber irgendwie Word-Datei eigentlich eher selten.
Dieses Wellenprinzip, also die Emotet-Sachen kommen immer in Wellen. Es gibt manchmal Wellen, die sind mit Doc-Dateien als Anhängen, dann kommt als nächstes eine Welle mit Links, die auf irgendeine Webseite geht, wo malicious JavaScript ist, dass die extra Nachricht, also diese Art von Droppern ist einfach pro Welle anders. Doc sind halt so kosten-nutzen-mäßig attraktiv, weil extrem wenig Aufwand, hat man gesehen. Aber die Quote ist halt auch nicht so hoch, weil so doof sind die Leute dann auch nicht. Also die meisten zumindest. Das heißt, wenn ich als Angreifer wirklich, wirklich rein will, dann nehme ich meist eine andere Art. Zum Beispiel halt einfach einen maliziösen Link, der dann JavaScript ausführt. Es kommt auch auf die Firma an. Es kann auch sein, dass eine Firma eher, wenn zum Beispiel ganz viele Doc-Dateien verarbeitet werden, Recruiting-Firma, dann kann sein, dass da mehr Leute auf eine Doc-Datei klicken.
Kommt also auch. Was ich ab und zu mal sehe, sind irgendwelche Windows-Executables, die ja, dann nur klar. In eine ZIP-Datei verpackt sind oder
ja,
so.
Ja, oder .pdf.exe, also das gibt es natürlich auch immer noch. Aber
das kriege ich halt zu sehr, weil das mein Spam-Assassin schon aussortiert. Ja. Weil meistens geht es auch nicht an mich.
Ja. Also bei ist wirklich so wie Schleppnetz Cacher-mäßig. Also man zieht, also der Angreifer zieht sich 1000 E-Mail-Adressen von irgendeinem Leak, schickt an diese 1000 Leute eine E-Mail und 50 gehen durch und 5 klicken drauf. Also die Quoten, die durchgehen, sind sehr gering. Aber es reicht ja meist aus, wenn es einer macht. Weil eine Firmenstruktur, alle haben den gleichen Client, gleiche Exploit, funktioniert überall.
Untechnische Frage, aber da du ja in der Praxis da drin bist. Ich habe das bei uns auch jetzt ein paar Mal schon erlebt, dass da so Wellen bei uns eingegangen sind und es fällt immer wieder auf, dass in immer noch sehr vielen Mails einfach diese Schreibfehler drin sind. Hat das jetzt ja vorher auch drin. Ich kapiere das nicht, dass das 2019 noch so ist. Ist das ein Service, dass die sagen, hey, okay, lass uns die Leute wegkicken, die das nicht genau lesen? Oder hast du eine Theorie zu?
dass sie da Rechtschreibfehler drin haben,
ja.
Ja, weil es nicht Muttersprachler sind. Also es gibt halt die Hotspots an Ländern, wo die Leute, also die Angreifer meist herkommen. Meist so, es gibt Leute, die das so schön als Geschäftsmodell haben, die halt irgendwelche osteuropäischen Länder, ist wirklich so. Und die können halt nicht so gut Deutsch, ganz einfach.
Ja, aber wenn oder du Englisch. Jetzt, du hast ja gemeint, das E-Modell ist so abartig krass engineert,
super geil gepatcht,
alles klasse.
Aber dieses...
Das, was sie mit verteilen, ist dann nicht so toll. Ja? Aber es ist ja auch, eigentlich gäbe es das Hauptbaukasten zu kaufen. Hätte ich jetzt einfach erwartet. Es ist ja so quasi schon immer so ein Running Gag. Und was ist heute der Schreibfehler?
Ja? Ja, also es gibt tatsächlich Wellen, bei denen die E-Mails extrem primitiv sind, wo wirklich man sieht, keine Formatierung, Anrede falsch oder gar keine Anrede, das ist gut. Und dann gibt es halt die wirklich, wo sich jemand vorbereitet auf diese Firma und dann weiß, okay, es ist eine deutsche Firma, schicke ich eine deutsche Mail, gucke ich ja vielleicht irgendwie mit jemand Deutschen drüber, dass meine Mail syntaktisch korrekt ist und nehme auch die richtigen Adressaten. Das heißt, je nach Aufwand, das ist immer so ein, also allgemein Security ist immer so ein Risikoabwägen, so Threat Modeling, was für eine Bedrohung habe ich als Firma. Und wenn ich halt jemand habe, der wirklich mich gezielt angreifen will, dann wird der auch so viel Aufwand da reinstecken. Ich als Privatperson, da würde jetzt keiner irgendwie groß, also hoffentlich nicht, da Aufwand reinstecken, mir eine perfekte Mail zu schicken, sondern hast du den Standard Neues und dann ist gut.
Also ist aber auch irrelevant in dem Fall, weil wenn jemand draufdrückt, ist halt, die lesen es eh nicht so genau. Ah, schnell wegklicken, ja, ist gut.
Ja, genau, also das ist wirklich, fällt keine Metapher ein aus dem Schleppnetz, einfach so weit ausstreuen, wie es geht, irgendjemand klickt drauf. Das ist nichts Gezieltes. Also gezielt gibt es tausend andere Methoden, jemand anrufen und sagen, hey, ich bin Assistent vom Vorstand, kannst du mir mal kurz da und da helfen, aber geheim halten, weil es ein geheimer Vertrag oder so. Dann hat man gezielt Angriffe, muss man aber wissen, wer das ist. Das heißt, da muss man Aufwand reinstecken, welche Firma das ist und bei sowas.
Ja, die Frage wäre jetzt noch in die Richtung gegangen, ob du vielleicht Zahlen hast, dass du sagst, okay, Mails, die korrekt formatiert sind, haben eine viel höhere Trefferquote als welche, wo so offensichtlich falsch sind. Oder ist es halt einfach kein Kriterium, es ist einfach Masse und go?
Es kommt drauf an, also es gibt beides. Also es ist allgemein Phishing und es gibt auch, in großen Firmen wird auch intern gefischt, also im Sinne von Awareness-mäßig. Also man macht quasi ein gutwilliges Phishing, um rauszufinden, wer draufklickt. Und man sieht auch teilweise Korrelationen zwischen der Qualität der Phishing-Mail, weil manchmal benutzt man einfach so eine gebrochene englische Mail, manchmal eine perfekt deutsche mit nachgebautem Amazon-Link. Und man sieht so eine gewisse Korrelation, was davon gut ist. Ich kann jetzt natürlich keine Zahlen nennen. Aber manche Sachen gehen leichter durch. Manchmal ist es sogar lustigerweise so, dass die schlechten Mails oder die primitiven Mails auch gut durchgehen, weil Leute einfach nicht drauf gucken. Einfach so, oh, Mail-Klick, oh, fuck, das habe ich schon drauf geklickt. Einfach dieser Autopilot nach 8 Stunden Arbeit. Aber Zahlen habe ich da jetzt keine konkreten.
Ich höre aus der Microsoft-Ecke immer wieder, es wäre alles gar kein Problem, wenn man Active Directory hätte mit entsprechenden Gruppenrichtlinien, können wir einstellen, dass diese zwei Buttons für Mail-Anhänge, die von nicht vertrauenswürdigen Absendern kommen und für Internet-Downloads einfach komplett gesperrt sind. Sind die Leute zu blöd, das zu aktivieren oder stimmt das nicht?
Diplomatisch auszudrücken. In einer großen Firma sind sehr viele Interessen im Spiel, was den Betrieb angeht. Und da gibt es halt manchmal die Interessen von Leuten, die sagen, wir brauchen die Makros.
Ja, das können die ja, aber die sind ja dann als vertrauenswürdig markiert. Die kommen aus dem internen Firmennetz. Das ist ja die Unterscheidung dabei. Ich habe ja bei Internet-Downloads zum Beispiel diesen Alternate Data Stream, wo dann sagt, das ist Internetzone. Und darauf matcht dann zum Beispiel das Office und sagt, wenn das aus der Internetzone kommt und diese Gruppenrichtlinie gesetzt ist, dann darf ich hier die Makros gar nicht freischalten.
Ja. Das Problem ist, das Ganze ist wieder individuell pro Firma und manchmal gibt es wirklich Faktoren, die auch dagegen sprechen, aber ich bin noch, um es ganz offen auszusagen, nicht zuständig bei uns für das Active Directory. Wir geben da quasi auch manchmal Impulse, so im Sinne von, wir könnten ja mal das blockieren, um vielleicht ein bisschen weniger Malware zu bekommen. Aber ob das dann auch standgegeben wird, also in einem großen Konzern ist das immer etwas schwer. Ja, also wir sagen, es gibt Möglichkeiten. Manchmal kann man die einsetzen, manchmal nicht.
Aber deine Erfahrung ist, sie werden einfach nicht eingesetzt.
Ja.
Weil wenn du jetzt sagst, es ist im Einsatz, aber es hilft nichts, wäre es halt eine ganz andere Qualität der Aussage.
Soweit ich weiß, sind die nicht im Einsatz. Also es kommt halt auf die Firma an. Also das Problem ist, solche Sachen sind sehr spezifische GPOs, die vielleicht im normalen Alltag nicht so geläufig sind, kann ich mir vorstellen. also eine GPO, die halt nur als Makros blockiert bei externen Absendern oder halt mit diesem Alternate Data Stream, ist vielleicht nicht so auf Seite 1 von der Sysadmin-Schulung. Und deswegen ist vielleicht so ein bisschen das Know-how nicht da, dass man sowas überhaupt machen kann. Okay. Also mir zum Beispiel, ich konnte mir vorstellen, sowas geht, aber du hast zum Beispiel jetzt das gesagt, ich wusste nicht konkret, dass es sogar dafür für Makros konkret eine GPO gibt. Wir sagen, es gibt, also, und du musst auch bedenken, große Firma, das ist ein Vektor. Und wir haben noch 1000 andere Vektoren, die wir auch absichern müssen. Und dann steckst du da halt 2 Wochen rein, das durchzuführen, dann da. Und dann kommt da gerade eine akute Welle, die benutzt das. Es ist ja echt schwer, einen Überblick zu bewahren, wirklich alles abzudecken. Und hier zum Beispiel ist User Awareness tatsächlich auch sehr nachhaltig, um die User zu schulen, da nicht drauf zu klicken. Also quasi, da kann man überlegen, also es ist wirklich eine Kostenrechnung. Stecke ich jetzt 10.000 Euro da rein, eine Schulung zu machen? Oder die GPO über 2 Wochen lang zu testen auf allen Arten von Clients und so weiter. Also wir sind halt Mitarbeiter und gucken, was wir machen können, aber eine Firma ist groß. Auch eine kleine Firma ist auch immer schwer.
Okay, danke.
So, dann vielen Dank, Jan, für deinen tollen Vortrag.